HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach.
Fahrradwege ausbauen klingt gut, aber es gibt eben viele Fälle, wo es große Widerstände gibt.
Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, mitten durch die Stadt.
Die Konkurrenz und die Verkehrsflächen wird eben immer größer zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern.
Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren.
Die aktuelle Situation ist so, dass es überhaupt nicht gut vorwärts geht mit dem Fahrrad und zu Fuß, weil eben der Autoverkehr hier so dominant ist und die anderen Verkehrsteilnehmer ausbremst, sodass hier eine ganz eklatante Änderung erfolgen muss.
Manchmal läuft im Leben alles glatt. Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat, dann fliegen die Gedanken und man braucht auch nicht zu tanken.
Wir müssen dort vorankommen, um bei den Belastungen Stickoxide Fortschritte zu machen.
Fahrrad fahren, nichts ist so schön wie Fahrrad fahren. Aufs Auto kann ich pfeifen, ich brauche nur zwei Reifen.
Die Autofahrer haben natürlich mehr PS unter der Haube und infolgedessen dominiert dann noch viel zu stark der Autoverkehr. Und wenn wir den Fahrradverkehr ausbauen, wird das nur zulasten des Autoverkehrs gehen.
Und wer will denn das zulasten des Autos den Radverkehr ausbauen? Die Autofahrer sind naturgemäß dagegen und die sind immer größer, schneller und breiter unterwegs. SUVs und andere Luxusfahrzeuge sind die Verkaufsschlager, gerne auch mit 300 PS, melden die Hersteller. Und die Deutsche Umwelthilfe stellt heute im Politiker-Dienstwagen-Check fest, Politiker aller Couleur fahren dabei fröhlich mit, groß und breit, Grenzwerte egal. Die Automobilfirmen freut es, Strafzahlungen nimmt man gelassen in Kauf, wenn so das Emissionsziel für die Flotte verfehlt wird. Für die Städte sind nicht nur die Emissionen misslich. In den Innenstädten wird es immer enger. Zu viele und zu große Fahrzeuge kämpfen mit, erfreulicherweise, immer mehr Fahrradfahrern um Platz und die Vorfahrt mit dramatischen Folgen. Während die Zahl der Verkehrstoten insgesamt rückläufig ist, bleibt die Zahl der getöteten Radfahrer gleich. Jeder achte Verkehrstote war 2017 ein Radfahrer. Dass immer mehr Leute Rad fahren, tut den Städten eigentlich gut. Aber 30 Jahre alte Radwege werden der Flut nicht gerecht. Noch dazu kommen E-Bikes und Lastenräder. Die städtische Infrastruktur ist alles andere als radgerecht und das beklagt jetzt auch der Deutsche Städtetag. Aber es geht. Zum Beispiel in Münster oder Kopenhagen. Warum nicht überall? Warum ist der Spurwechsel im Kopf für Verkehrsplaner, für Politiker, für uns so schwer? Jetzt macht die EU-Kommission Druck und Fahrverbote drohen ab Herbst. Die Chance für nachhaltige Mobilität? Das wollen wir herausfinden unter dem Titel Kein Platz nirgends, Kampfzone Straße. In die Kampfzone auf Frankfurts Straßen hat sich als Radfahrerin Jutta Nieswand für uns begeben und wir waren froh, als sie heil wieder angekommen war.
Mürfelder Landstraße, direkt hinter dem Südbahnhof, da starte ich jetzt erstmal. Hier habe ich gleich mal die Wahl zwischen Pest und Cholera, könnte man sagen. Da ist der schmale Fußgängerweg, der Bürgersteig. Da fahren viele Radfahrer immer wieder durch, ich gestehe, ich auch. Oder eben die Straße, da ist es aber eng, vor allen Dingen jetzt, da nämlich da doch einige Autos stehen. Das ist zweispurig hier, aber da weiß man dann immer nicht, wie man durchfahren soll. Die fahren jetzt zum einen sehr schnell und dann, wenn sie an der Ampel stehen, kommt man hier kaum durch. Ich versuche es trotzdem mal auf der Straße, weil so ist es ja richtig. Hinter mir schon ein dicker LKW. Der muss hinter mir bleiben, das tut er hoffentlich auch. Jetzt wird es hier eng. Jetzt ist es nämlich so, dass eigentlich nur noch eine Spur da ist. Ich gucke auch mal links um. Hinter mir ein Auto. Der hält Abstand, Gott sei Dank. Aber ein bisschen komisch fühle ich mich hier schon. So ein bisschen wie auf dem Präsentierteller, so nach dem Motto, wann werde ich denn abgefegt? Konstablerwache. Jetzt verengt sich tatsächlich die Straße hier so, dass eigentlich zwei Autos nicht mehr nebeneinander passen. Die Autos quetschen sich irgendwie hier dann doch aneinander vorbei und für den Radfahrer ist überhaupt kein Platz mehr. Hier ist es ganz schön eng und ganz schön voll. Da muss man gut aufpassen, dass man da gesehen wird Richtung Friedberger. Und bin wieder auf einer zweispurigen Bahn, allerdings auch hier wieder kein Radweg. Stehe ich also jetzt an der Alten Oper und eine Traube von Fahrrädern vor mir und der schnellste rast schon mal gleich vorbei. Und kurzes Gedränge, wer fährt hinter wem, wer vor wem, alles reiht sich ein. Und jetzt fahren wir schön in der Reihe hintereinander auf dem Radweg in die Bockenheimer Landstraße. Allerdings, wenn der vor mir hier weiter so langsam fährt, dann würde ich gerne überholen, kann aber schlecht, weil der Radweg so schmal ist. Da jetzt rast schon eine Radfahrerin vorbei über den Fußgängerweg. Die will überholen, die anderen. Schafft sie auch an der nächsten Stelle, wo sie wieder rüberhuschen kann. Hier kann man auch irgendwie überhaupt nicht die anderen Radfahrer überholen. Man kommt nicht vorbei, weil dann müsste man auf die Straße und die ist voll mit Autos. Also am Ende kann ich sagen, dass man wirklich sehr aufpassen muss in der Stadt, wenn man unterwegs ist. Es gibt viele Hindernisse und manchmal ist wenig Platz für die Radfahrer.
Jutta Nieswand für uns auf dem Rad durch Frankfurt unterwegs. Aggressive Grundstimmung, Begegnungen mit Pkw, Lkw, anderen Radfahrern mit oder ohne elektrische Unterstützung. Ein Abenteuer. Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Guten Tag.
Hallo.
Es gibt Leute, die haben Angst, so in der Stadt unterwegs zu sein mit dem Rad und halten es auch vielleicht für ihre Kinder für zu gefährlich. Wie gefährlich ist es denn wirklich?
Ja, ich kann alle Leute verstehen, die das für gefährlich halten. Ich persönlich halte das auch für gefährlich. Das liegt nämlich einfach daran, meine, im Grunde genommen machen Autofahrer auch alle möglichen Erfahrungen, aber sie sitzen halt geschützt von Gurt, Airbag, reichlich Blech um sich herum. Und der Radfahrer spürt natürlich die Probleme unmittelbar, wenn zum Beispiel ein Auto zu eng vorbeifährt und der Bordstein ist zu nah, dann stürzt man. Und das heißt auch, dass man mit dem Asphalt unliebsame Erfahrungen macht und das tut nicht nur weh, sondern kann natürlich auch tatsächlich schwerwiegende Verletzungen nach sich ziehen.
Die Zahl der Unfälle bleibt konstant, auch wenn die Zahl der, also der verkehrstoten Radfahrer im Vergleich zu den Verkehrstoten, die im Auto verunglücken, die Zahl geht konstant oder stetig zurück. Ist das eine schlechte Nachricht?
Ja, die anderen Verkehrsteilnehmer haben in den letzten Jahrzehnten sehr viel besser abgeschnitten prozentual. Die getöteten, schwerverletzten Radfahrer bleiben ungefähr konstant. Das hört sich erstmal wie eine schlechte Nachricht an, aber es könnte noch viel schlimmer kommen. Denn der Radverkehrsanteil ist ja in den letzten Jahren deutlich gestiegen und dann hätte man auch befürchten müssen, dass dort die Zahl raufgeht. Das hat sie nicht getan. Aber für den Unfallforscher ist das natürlich keine befriedigende Situation. Das heißt, auch da müssen wir die Zahlen runterbringen.
Wenn Sie jetzt das eben so beschrieben haben, ich bin auch lieber im Auto unterwegs, das führt ja dann aber natürlich dazu, dass die vielen Radfahrer auch viel Begegnungen mit dem Pkw haben. Das heißt, wenn viele Pkw unterwegs sind, sind die auch das Hauptrisiko für Radfahrer?
Ja, also am langen Ende, das zeigen ja auch andere Städte wie Kopenhagen zum Beispiel, kriegt man einen einigermaßen sicheren Radverkehr nur dann hin, wenn man die Autos und Radfahrer voneinander trennt. Denn das Auto ist eben groß, stark, schnell und der Autofahrer nimmt auch nicht unbedingt Rücksicht auf den Radfahrer. Und überall dort, wo ich eben schwere Radfahrunfälle habe, Kreuzungen, Einmündungen, Grundstücksein- und Ausfahrten, dort kommt es zu Begegnungen mit Pkw und Lkw und lösen kann ich diese Situation eigentlich nur, wenn ich das verhindere.
Lkw ist das Stichwort. Vor 10 Tagen ist in Frankfurt ein Radfahrer mit einem Lkw, oder na, er ist gestürzt und dabei unter einen Lkw geraten und gestorben. Im April wurde eine Radfahrerin von einem Lkw beim Abbiegen erfasst und schwer verletzt. Ist der Lkw eben, sagen wir mal, vielleicht in den Begegnungen nicht so häufig, aber dafür umso gefährlicher?
Genauso ist es. Also der Pkw ist natürlich schon alleine aufgrund seiner Zahl im Straßenverkehr der Hauptunfallgegner. Der Lkw ist vergleichsweise selten, aber es gibt kaum eine Begegnung mit dem Lkw, die nicht mit schwerwiegenden Verletzungen endet. Das heißt, man stürzt nicht nur auf den Asphalt, sondern wenn man Pech hat, wird man auch noch von ein oder zwei Achsen überrollt und dann hat man natürlich gar keine Überlebenschance mehr. Und deswegen haben wir in den letzten Monaten ja auch intensiv darüber diskutiert, wie man gerade Abbiegeunfälle mit LKWs verhindern kann.
Andere Radfahrer gibt es natürlich auch, aber vor allen Dingen gibt es jetzt die E-Bikes und zwar auch in verschiedener Geschwindigkeit. Da gibt es drastisch steigende Unfallzahlen bei den E-Bikes. Muss da auch nachgebessert werden? Muss der Verkehrsraum besser dafür ausgerichtet sein?
Es sind gleich mehrere Dinge, die wir hier beachten müssen. Die E-Bikes, also Pedelecs, sagt man jetzt auch gerade zu den langsamen, die nur Tret unterstützen. Da haben wir hauptsächlich Senioren drauf, die teilweise auch seit vielen Jahren gar nicht mehr Rad gefahren sind, die die Beschleunigung, die Geschwindigkeiten nicht mehr gewohnt sind. Da ist erstmal das Mindeste, dass wir dort eine ordentliche Einweisung beim Händler bekommen, was leider nicht immer der Fall ist, damit der Senior auch wenigstens das richtige Fahrrad kauft oder sich vielleicht überlegt, dass es doch nicht das Richtige für ihn ist. Aber wir sehen hier natürlich auch noch etwas anderes, was wir auch ohne Pedelecs hätten. In den letzten Jahren haben sich sehr unterschiedliche Radfahrertypen, gemütliche, sehr, sehr schnelle Radfahrer, auch mit Rennrädern, bereits gemischt. Und jetzt kommen die Pedelecs auch noch dazu mit Nutzergruppen, die eigentlich gar nicht so schnell fahren könnten. Und dann wird es natürlich eng. Dann haben wir, wie in dem Beitrag eben auch schon gehört, natürlich sehr viele versuchte Überholmanöver auf teilweise sehr alten Radverkehrsanlagen, die nur 1 Meter, 1,20 Meter breit sind. Und das gelingt dort natürlich nicht. Und dann haben wir auch zunehmend dann Radfahrerunfälle.
Und auch E-Biker-Unfälle, bei denen vor allen Dingen Sie selbst zu Schaden kommen.
Überwiegend ist tatsächlich der E-Biker selber derjenige, der zu Schaden kommt. Oftmals gibt es nicht mal eine Kollision mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Wir sehen also sehr viele Stürze. Und das bedeutet eben, dass hier das Handling dieses Geräts nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Es gibt ja auch keinen Führerschein für E-Bikes.
Nein, es gibt keinen Führerschein, weil die normalen, also langsamen E-Bikes wie Fahrräder behandelt werden. Man muss allerdings auch sagen, gerade die Senioren haben natürlich alle einen Führerschein. Also eine Führerscheinpflicht würde uns hier überhaupt nicht weiterbringen. Wichtig wäre mir, dass man das in der Praxis trainiert und da fehlt es im Moment
noch. Und die schnellen E-Bikes sind keine Räder, auch nicht im Verkehrsrecht. Das heißt, sie dürfen auch nicht auf Radwegen fahren und sind auch versicherungspflichtig und helmpflichtig.
Ja, das ist ein bisschen schade natürlich, weil die schnellen E-Bikes ja auch Fahrräder sind. Jedenfalls sehen sie so aus und das würde ja bedeuten, dass auch hier jemand auf die Idee kommen könnte, das Auto stehen zu lassen und das schnelle E-Bike zu benutzen. Aber der möchte natürlich gerade dann, wenn wir jetzt in der Zukunft dazu kommen, Radschnellwege zu bauen, also Trassen, wo man eben nicht mit dem Autoverkehr in Berührung kommt, auch dort fahren. Und wenn er das nicht darf, dann ist das natürlich ein unattraktives Verkehrsmittel und da müssen wir im Zweifel eben auch nochmal sehen, wie wir das verbessern können.
Die Gefahr ist ja aber vor allen Dingen, wenn Verkehrsteilnehmer aufeinandertreffen und da scheitert es scheinbar häufig auch am Bewusstsein für ein gutes Miteinander. In Fahrradstädten wie Kopenhagen oder Amsterdam funktioniert das besser. Was ist der Unterschied?
Ja, tatsächlich, das behaupten ja auch viele Befürworter, ist das eine Frage der Masse und eine Frage des Bewusstseins. Das heißt, gerade wenn Sie mal in Amsterdam oder Kopenhagen waren, stellen Sie fest, dass auf verschiedenen Trassen eben sehr, sehr viele Radfahrer unterwegs sind, dann ist es für den Autofahrer geradezu unmöglich, das zu ignorieren. Und das wäre auch ein Weg für deutsche Städte, dass man sagt, also ich habe spezielle Trassen, auch Fahrradstraßen, da können wir noch sehr viel nacharbeiten, wo dann eben die Fahrradfahrer hauptsächlich unterwegs sind. Und auf diesen Trassen, da bin ich mir dann auch ziemlich sicher, da weiß der Autoverkehr dann, er ist hier nicht die Hauptperson, aber auf allen anderen, auf Hauptverkehrsstraßen ist es eben noch andersherum. Und da wird man so schnell auch nicht auf die Zahlen kommen, die wir in Kopenhagen zum Beispiel haben.
Beim Bewusstsein muss sich was ändern. Bis dahin hilft nur defensives Fahren für die Sicherheit im eigenen Interesse. Der Radler Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Besten Dank. Umsteigen vom Auto aufs Rad, das ist für viele eine Überwindung, denn eingepackt in Blech, am besten von der Luxussorte, fühlt es sich nicht nur bequemer, sondern auch sicherer an. An dem Wohlfühlfaktor für Radler will jetzt zum Beispiel Offenbach arbeiten, auch mit der Sicherheitsperspektive. Denn wie viele deutsche Städte kommen auch die Offenbacher Politiker gar nicht mehr drum rum, die Verkehrsplanung auf den Prüfstand zu stellen. So dramatisch grenzwertig ist die Lage. Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Es ist nicht unbedingt ein Vergnügen, mit dem Fahrrad durch Offenbach zu fahren. In Frankfurts Nachbarstadt herrscht dichter Autoverkehr. Es gibt viele Pendler. Wolfgang Christian vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Offenbach weiß aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlt.
Man muss so eine Art Kampfradler sein. Die Autofahrer sind rücksichtslos und wenn man Selbstbewusstsein hat als Radfahrer, dann geht es auch. Aber das kann man nicht von jedem verlangen.
In den nächsten 2,5 Jahren soll sich die Situation für Radler in Offenbach massiv verbessern. Das ist das Ziel eines Projekts mit dem etwas sperrigen Namen Fahrradstraßenstadt. Bis Ende 2020 sollen 6 Hauptachsen für Radler angelegt werden. Zum Teil werden sie als Fahrradstraßen eingerichtet. Dort haben Radler Vorrang vor den übrigen Verkehrsteilnehmern und können beispielsweise zu zweit nebeneinander fahren. So entsteht Hessens erstes Fahrradstraßennetz. Für Offenbach sei das ein großer Schritt, sagt Ulrich Lemke von der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft, die das Vorhaben leitet.
Es ist eine Stadt der 70er und ist einiges geschafft worden. Öffnung der Einbahnstraßen natürlich viel später als andere Städte. Das ist ein großer Schritt gewesen für Offenbach und jetzt haben wir hier eine Chance, mit diesem Projekt tatsächlich noch ein Stück weiterzukommen.
Auf diesem Weg soll es nun zügig weitergehen, sagt Offenbachs Verkehrsdezernent Paul-Gerhard Weiß.
Wir haben ein Fahrradkonzept in der Stadt Offenbach und arbeiten auch schon längere Zeit an der Umsetzung mit Freigabe von Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr in Gegenrichtung, Ausweisung von Schutzstreifen und. Also die Stadt ist dort schon seit einiger Zeit auf dem Weg und es wird auch durchaus positiv wahrgenommen.
Im neuen Großprojekt geht es um mehr Sicherheit für Radler und um mehr Lebensqualität. Ein wichtiges Ziel ist für Weiß dabei auch, dass die Luft in Offenbach besser wird. Zurzeit entscheidet sich dort nur jeder 10. Verkehrsteilnehmer für das Fahrrad. Weiß hofft, dass sich der Anteil der Radler durch die Maßnahmen auf 15% oder sogar 20% steigern lässt. Wie in anderen hessischen Städten wird auch in Offenbach der Grenzwert für Stickoxide regelmäßig überschritten. Wenn sich das nicht ändert, drohen Dieselfahrverbote. Da ist jeder, der aufs Fahrrad umsteigt, ein kleiner Erfolg.
Wir müssen dort vorankommen, um bei den Belastungen Stickoxide Fortschritte zu machen.
Auf dem Weg zur Fahrradstraßenstadt sollen die Offenbacherinnen und Offenbacher mitgenommen werden. Unter der Bezeichnung Bike Offenbach wird ihnen das Vorhaben in den kommenden 2,5 Jahren näher gebracht. Für Ulrich Lemke, den Mann von der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft, ist das ein wichtiger Punkt.
Da freue ich mich auch drauf, dass man dann auch den Kontakt mit den Bürgern und den Bürgern geht und dann guckt, wie die letztendlich auf dieses Projekt reagieren.
Los geht's mit dem Projekt schon im September. Da soll ein rund 500 Meter langer Abschnitt der Senefelder Straße südlich der Innenstadt schon mal als Fahrradstraße ausgewiesen werden.
Fahrradstadt geht, Beispiel Offenbach. Die Städte müssen sich Gedanken machen. Sie stehen sonst nicht nur vor dem Verkehrskollaps, sondern Innenstädte verlieren auch durch Lärm und Dreck an Attraktivität. Deswegen machen sich auch andere Städte Gedanken. Einige von ihnen sind mit ihren Mobilitätsmodellen heute bei der Regierung in Berlin. Dazu gleich mehr. Kein Platz nirgends, Kampfzone Straße, der Tag in HR2 Kultur. Dabei könnte es so schön sein, nicht nur für die Anwohner, auch für die mobilen Menschen selbst.
Ich fuhr durch den Tiergarten. Es war dunkel, fast schon Nacht. Schnurgerade war der Weg. Die Bäume an den Seiten hoch und schwarz. Dichter beisammen, so schien es, als am Tage. Schwarz auch der Himmel zwischen den dahinjagenden Wolken, aus denen warmer Regen fiel. Es war, als zöge er eine Hecke aus Wasser um mich und das Rad, auf dem ich saß. Die Geräusche der Nacht, das Rascheln verborgener Tiere, das Schreien der schlafenden Vögel, von zitternder Stille gerahmt, drangen nur gedämpft zu mir. Ein Traum? Es schien so, denn wie so oft in Träumen sah ich mich selbst. War ich die, die sich bewegte und zugleich die, die sich in der Bewegung beobachtete? Eine kleine, von kindlichem Heroismus erfüllte Gestalt auf dem Fahrrad, die mit galoppierendem Herzen von der glatten Straße hinunter auf krupplige Waldwege wechselt und mit Freudengeheul die schmalen Pfade eines riesigen, längst überwachsenen Bombentrichters hinuntersaust, als wären es steile Berghänge. Voll Ehrgeiz, auf der anderen Seite wieder hinaufzukommen, ohne die Füße auf den Boden setzen zu müssen oder gar zurückzurollen. Dabei in den Pedalen stehend und mit jeder Erhebung, jedem Buckel, jeder Wurzel mitgehend.
Bettina Harz radelt durch den Berliner Tiergarten. Ein Genuss, der Tag in HR2 Kultur. Ja, es ist ein Genuss, das Radfahren, selbst wenn es Nacht ist und regnet. Aber das ist nicht der Grund, warum sich die Kommunen mit einer Umsteuerung in der Verkehrsplanung beschäftigen. Ganz konkret sind in letzter Zeit 2 Faktoren hinzugekommen, warum die Zeit drängt. Es drohen Fahrverbote für die Innenstädte und die EU-Kommission hat 6 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, verklagt, weil Grenzwerte nicht eingehalten werden. Vor diesem Hintergrund sollen nun 5 Modellstädte Mobilitätskonzepte ausprobieren für bessere Luft in deutschen Ballungszentren. Heute reisten die Oberbürgermeister der 5 nach Berlin und stellten ihre Konzepte vor.
65 deutsche Städte haben im vergangenen Jahr die Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft überschritten. Im Jahr zuvor waren es noch 90. Die Zahlen, so Bundesumweltministerin Svenja Schulze, zeigten, wie wichtig es sei, schnell zu handeln. Die 5 Modellstädte aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hätten ein breites Spektrum an Maßnahmen auf den Tisch gelegt, die sofort umgesetzt werden könnten.
Diese Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, haben aber einen viel breiteren Hintergrund noch. Sie werden dazu führen, dass städtische Mobilität sich verändert, dass wir einen wirklichen Modernisierungsschub erleben, dass wir eine nachhaltige Mobilität da voranbringen können, die Städte insgesamt nochmal attraktiver macht, Lebensqualität erhöht. Und das ist etwas, was mir auch als Umweltministerin wichtig ist.
Die Städte Bonn und Reutlingen wollen Jahrestickets für 365 Euro anbieten. In Bonn soll es außerdem Fahrscheine für Familien zum Preis von Einzeltickets geben. Oberbürgermeister Aschok Sriedaran.
Wir rechnen damit, dass wir dadurch ein erhöhtes Fahrgastaufkommen haben in unseren Bussen und Bahnen. Deswegen wollen wir die Takte verdichten. Wir wollen die Taktverdichtung auch ausweiten in die Abendstunden auf das Wochenende. Wir wollen nicht zuletzt ein betriebliches Mobilitätsmanagement mit den großen Arbeitgebern bei uns in Bonn, aber auch in der Region, um mehr Menschen in einen Pkw zu bringen oder die Menschen ganz vom Pkw wegzubringen auf das Fahrrad oder den ÖPNV.
Mit gut 39 Millionen Euro erhält Bonn den Löwenanteil aus dem Fördertopf. Gut 28 Millionen Euro fließen nach Mannheim. Dort soll das bereits bestehende Green City Ticket, das jede Fahrt nach Luftlinie berechnet, ausgebaut werden. Außerdem soll es Knotenpunkte geben, an denen per Lkw angelieferte Waren auf Elektrofahrzeuge umgeladen werden. Mannheim will zudem das Angebot an Buslinien erweitern. Die sollen aber die Innenstadt nicht zusätzlich belasten. Der erste Bürgermeister Christian Specht sagte in Berlin:
Deswegen setzen wir ganz bewusst eben nicht auf Buslinien, die durch die Stadt fahren, sondern wir stärken die Tangentiallinien, die direkt zu den Arbeitgebern fahren, in die Unternehmen. Die wollen wir in einem 10-Minuten-Takt anbieten. Und das zusammen mit der Jobticket-Initiative sind wir sicher, dass wir dort auch eine Reihe von Nachfragern kriegen.
Die Stadt Essen will mit gut 21 Millionen Euro erreichen, dass sich die Zahl der Pkw und Lkw in der Innenstadt halbiert. Oberbürgermeister Thomas Kufen will den Bustakt deutlich ausbauen.
Von bisher 10 Minuten auf 5 Minuten, das hört sich so trivial und einfach an, aber dazu sind 24 zusätzliche Fahrzeuge benötigt. Wir brauchen zum Beispiel auch fast 80 zusätzliche Fahrer, wir brauchen einen zusätzlichen Betriebshof. Wir wollen darüber hinaus zusätzliche Fahrradstraßen einrichten, die wir legen an den Hauptrouten zusätzlich zu den stark belasteten Straßen.
Noch am Nachmittag wollten die beiden Minister Scheuer und Schulze mit den Vertretern der 5 Modellstädte organisatorische Fragen klären. Im Herbst soll zudem ein Planungsbeschleunigungsverfahren auf den Weg gebracht werden. Umwelt- und Verkehrsministerium wollen gemeinsam prüfen, ob die Vorhaben Erfolg zeigen und die Luft in den Innenstädten nachhaltig verbessern.
Um dann Mitte 2019 ganz konkrete Zwischenauswertungen zu haben, um es zu übertragen auf die Städte, die eben auch die Unterstützung, Hilfe brauchen.
So Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Ob mit den insgesamt rund 28 Millionen Euro aus dem Sofortprogramm Saubere Luft die Klage der EU-Kommission gegen Deutschland abgewehrt und die weiterhin drohenden Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhindert werden können, ist offen.
Fahrverbote verhindern, das ist das Ziel der Förderung der Modellstädte für saubere Luft. Der Bund unterstützt die beschriebenen Modellstädte. Helmut Dedi, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Reicht das, was da angestoßen wird?
Das ist gut, dass es reicht, glaube ich eher nicht. Frau Schulze und Herr Scheuer haben sich ja heute dazu geäußert, dass sie sich verständigen wollen im September, ob es auch Hardware-Nachrüstungen geben soll für die Diesel-Pkw. Und ich denke, ohne diese Hardware-Nachrüstungen wird es nicht funktionieren. Wir müssen wissen, dass 75% der Stickstoffdioxide von Diesel-Pkw in den Städten kommen. Das heißt, ohne dass sich grundlegend an den Fahrzeugen was tut, da werden die anderen Maßnahmen wahrscheinlich nicht ausreichen.
Der Städtetag hat ja gerade ein Papier zur Neuausrichtung der Verkehrspolitik vorgelegt. Nachhaltige Mobilität für alle, Agenda für eine Verkehrswende aus kommunaler Sicht steht da oben drauf. Wo sollen denn die Schwerpunkte liegen?
Also wir haben uns erstmal ein bisschen länger mit der Frage beschäftigt, ob wir das Verkehrswende nennen wollen oder nicht, weil das ja ein schillernder Begriff ist. Wir tun es in dem Papier und wir sagen eigentlich im Kern, die Städte sind für Menschen da, nicht zuerst für Autos. Und wenn wir in die Städte schauen, dann sehen wir im Moment so drei Probleme. Wir haben die Luftreinhaltung, darüber haben wir gerade schon gesprochen.
Teilweise gehen die Städte im Verkehr unter, wenn Sie sich die Lieferverkehre angucken, die Zunahme des Pendelverkehrs. Und dann sind Städte oftmals vor allem Innenstädte Parkplätze. Und da sagen wir, das ist nicht die richtige Verwendung für den öffentlichen Raum. Wir brauchen den öffentlichen Raum in den Städten zum Aufenthalt, zum Leben, zum sich aufhalten. Und das sind eigentlich die drei Kernfragen, die uns dazu gebracht haben, zu sagen, so wie es jetzt läuft, wird es nicht weitergehen. Wir brauchen eine Veränderung, eine grundlegende Veränderung in der Verkehrspolitik.
Und brauchen wir den öffentlichen Raum auch zum Radfahren?
Ja, wir brauchen ihn auch zum Radfahren, klar. Wir brauchen sowieso eine Veränderung bei den Verkehrsmitteln. Also wir werden wegkommen müssen von dem individuellen Pkw, wie wir das gewohnt sind. Wir müssen hin zu attraktiveren Bussen und Bahnen. Da ist noch eine Menge Luft nach oben. Die Busse müssen schneller werden. Wir brauchen bessere Taktzeiten. Und dann gibt es eben viele Wege in den Städten, die man mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen kann. Wir wissen, dass in den großen deutschen Städten etwa 20% der Menschen täglich das Fahrrad nutzen, zumindest für einen Weg. Da ist auch noch was drin. Auch da müssen wir attraktiver werden. Der öffentliche Raum ist auch zum Radfahren da, klar.
Aber heißt es denn wirklich auch das, was Sie da anstreben, weg vom Fokus Auto? Weil wenn das Ziel zum Beispiel jetzt bei den Modellstädten heißt, Fahrverbote verhindern, dann klingt das nicht unbedingt danach.
Nein, das ist eine Frage, die wir sind langfristiger unterwegs mit dem Papier. Wenn Sie Fahrverbote verhindern wollen, dann geht es darum, diesen Eingriff jetzt, der 2018 oder 2019 kommt, den zu beseitigen. Da machen dann auch Maßnahmen wie digitale Verkehrssteuerung Sinn. Das macht Frankfurt, das macht Offenbach zum Beispiel. Alles klug, aber wir sind unterwegs auf der langen Strecke, auf der mittelfristigen Strecke. Verkehrsinvestitionen werden lange Zeit in Anspruch nehmen und da müssen wir hin. Das heißt, das, was die Modellstädte jetzt tun wollen, Fahrverbote zu vermeiden, das ist klug. Es ändert aber nichts daran, dass wir langfristig eine andere Verkehrspolitik brauchen.
Langfristig, ja, 20 Milliarden in 10 Jahren rechnen Sie da vor. Wird sich das denn rechnen? Also Sie wollen es ja nicht selber zahlen, sondern Bund und Länder. Was werden Sie denen entgegenbieten können?
Also wir werden auch selber zahlen. Ich würde gerne mal ein Beispiel bringen. Die Wiesbadener haben gerade 30 Millionen Euro beantragt, Fördermittel für Erneuerung der Busse. Das ist die Hälfte dessen, was sie aufwenden müssen. Das heißt, da ist immer auch kommunales Geld dabei. Wenn wir sagen, wir brauchen 20 Milliarden über 10 Jahre, also 2 Milliarden pro Jahr, dann ist das eine Investitionsoffensive, die wir von Bund und Ländern fordern. Das bedeutet nicht, dass wir aus dem Schneider sind. Wir werden da jede Menge zuzahlen müssen und wir können denen nur, um es schmackhaft zu machen, sagen, so wie es im Moment läuft, wird es nicht mehr gehen. Wir brauchen eine andere Verkehrssteuerung, wir brauchen andere Verkehrszugänge und wir müssen uns zum Beispiel auch, Stichwort Pendler, mit der Frage auseinandersetzen, denken wir genug im Verhältnis von Stadt und Land? Also in Frankfurt haben die Pendler in den letzten 15 Jahren um, ich glaube, 15-20% zugenommen. Das heißt, sie können auch Verkehrspolitik nicht mehr für eine Großstadt machen, sondern sie machen Verkehrspolitik für einen Raum, für eine Region. Und das ist eigentlich das Ziel. Und diesen regionalen Ansatz, den werden wir natürlich auch gegenüber Bund und Ländern deutlich nach vorne bringen.
Das ist eine Investition auf jeden Fall, Herr Dedi. Wo ist denn dann der Output?
Der Output ist bei Mobilität. Mobilität ist ein Wert. So wie wir im Moment mit Individualverkehr umgehen, werden wir an Grenzen von Mobilität stoßen. Das müssen wir verhindern, das wollen wir verhindern. Wir wollen lebenswerte Städte. Das ist ein wichtiger Output. Und ich denke auch, dass der Stress und die Probleme, die durch Pendeln zum Beispiel entstehen, dass die auch gelöst werden können. Und auch das ist ein Wert. Also ich würde das gar nicht so sehr oder nur betriebswirtschaftlich angehen, sondern ich würde schon sagen, volkswirtschaftlich müssen wir dazu kommen, dass die Städte wieder attraktiver werden, dass sie nicht nur Parkplatz sind, dass sie auch eine andere Mobilität anbieten. Und wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, mit Fuß und Bussen und Bahnen, dann muss das eben auch in der Zukunft Spaß machen können. Mhm. Und dafür müssen wir die Städte umbauen.
Aber Herr Dedi, die Probleme sind ja nicht neu. Mir kommt es auch ein bisschen so vor, nehmen Sie mir das jetzt nicht übel, aber als hätte ich das alles schon mal gehört. Warum erst jetzt? Liegt das daran, dass Fahrverbote drohen, dass die EU-Kommission geklagt hat? Also der Verkehrskollaps an sich ist ja tatsächlich kein neues Thema.
Nein, der Verkehrskollaps ist kein neues Thema. Die Debatte über Fahrverbote hat nochmal eine Dynamik reingebracht. Was auch eine Dynamik reingebracht hat, ist die Zunahme der Lieferverkehre. Das nimmt ja sehr deutlich zu, auch durch den Onlinehandel. Wenn Sie sich in einer Stadt umschauen, dann haben Sie 3, 4, 5 Lieferfahrzeuge, die hintereinander herfahren und ausliefern. Also es gibt eine Reihe von Mosaiksteinen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt sagen, so wird es nicht mehr weitergehen. Der Leidensdruck war vielleicht vorher schon da, vielleicht haben wir ihn nicht in seinem ganzen Ausmaß gesehen, aber die Aspekte, die ich gerade genannt habe, Luftreinhaltung, Lieferverkehre, Zunahme an Pendlern, das hat dazu geführt, dass wir jetzt sagen, wir wollen eine andere Verkehrspolitik, wir müssen raus aus der jetzigen Situation.
Der Deutsche Städtetag fordert die Verkehrswende und wünscht sich dabei landes- und bundespolitische Unterstützung. Helmut Dedi, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, vielen Dank. Und wir fahren noch einmal Rad.
Ich schwang ein Bein über das Rad, rastete in die Klickpedale ein und schon rollten wir die Straße hinunter. Da war sie, die beruhigende Vertrautheit, mein Blick auf die Welt. Schneller als ein Fußgänger, langsamer als ein Zug, höher als ein Auto, tiefer als ein Flugzeug. Das Rad war wunderbar ausbalanciert und wirkte wie lebendig, als hätten ihm die Hände der Menschen, die es gebaut hatten, Leben eingehaucht. Ich fuhr ins Valley hinunter und steuerte das Rad mit geringsten Gewichtsverlagerungen durch die Kurven. Einen kurzen Moment lang fuhr ich über 60 Stundenkilometer. Das Rad wahrte eine vornehme Laufruhe. Auf dem langen, sanften Anstieg durch das Tal fand ich in den wirbelnden Pedalen einen Rhythmus. Rhythmus ist Glück. Unzählige Sorgen lösten sich in Wohlgefallen auf. Das ist das Schöne am Radfahren. Der Rhythmus verscheucht den Bierernst des Denkens und schafft eine Leere, in die zufällige Gedanken schneien. Der Refrain eines Lieds, eine Gedichtzeile, ein Detail der Landschaft, ein Witz, die Antwort auf etwas, was mich vor langem verstörte. Als ich aus dem Sattel stieg und in den Wiegetritt überging, schüttelte ich mit der Anstrengung den letzten Hauch von Verdruss ab.
Robert Penn über das Glück auf zwei Rädern. Kein Platz, nirgends, Kampfzone, Straße, HR2, der Tag. Schauen wir nochmal auf das Auto in der Kampfzone. Wasser predigen und Wein trinken, das kommt selten gut an, wenn es auffliegt. Und so geht es auch um die Glaubwürdigkeit von Politikern, wenn sie von Klimazielen und Grenzwerten sprechen, selbst aber in schweren Autos unterwegs sind. Aber wie schlimm sind die Politikerdienstwagen wirklich in puncto Abgase? Das wollte die Deutsche Umwelthilfe wissen und förderte eine Menge Dreck zutage. Ergebnisse gab's heute.
12-mal hat Jürgen Resch, der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, mittlerweile den jährlichen Dienstwagencheck für Politiker durchgeführt. Auch dieses Mal fällt Reschs Urteil überaus harsch aus.
Das Schaufahren gegen den Klimaschutz hält bei Regierungspolitikern unvermindert an.
Insgesamt 242 Bundes- und Landespolitiker hat die Umwelthilfe befragt. Ergebnis: Kein einziger Dienstwagen hält den EU-Grenzwert für CO2-Emissionen im realen Fahrbetrieb ein. Der liegt bei 130 Gramm CO2 pro Kilometer. Schwarzes Schaf im Bundeskabinett, Justizministerin Katharina Barley. Ihr Dienstwagen mit Dieselantrieb stößt nach Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe 235 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Knapp dahinter liegen Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, Verkehrsminister Andreas Scheuer und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Vergleichsweise klimafreundlich sind Forschungsministerin Anja Karliczek und Umweltministerin Svenja Schulze unterwegs. Aber auch ihre Dienstwagen liegen oberhalb des EU-Grenzwertes, so Barbara Metz, die stellvertretende Geschäftsführerin der Umwelthilfe.
Da stellt sich natürlich ganz maßgeblich die Frage, wie will man denn hier im Verkehrsbereich weiterkommen, wenn noch nicht mal die Politiker tatsächlich in der Lage sind, sich hier für saubere und effiziente Fahrzeuge zu entscheiden.
Für die besonders geschützten Dienstfahrzeuge der Kanzlerin, der Minister für Verteidigung, Inneres, Finanzen und Auswärtiges sowie für die Dienstlimousine des Bundespräsidenten liegen keine Angaben vor. Aus Sicherheitsgründen. Bei ihrem 12. Dienstwagencheck hat die Deutsche Umwelthilfe ihre Methodik geändert. Erstmals gelten die realen CO2-Emissionen der Fahrzeuge als Maßstab. Dafür hat die Umwelthilfe bei den offiziellen Angaben der Hersteller einen Korrekturfaktor angewendet, basierend auf Daten des Umweltforschungsverbundes ICCT, der den VW-Abgasskandal aufgedeckt hatte.
Wir haben uns dazu gezwungen gesehen, denn die Abweichungen der realen Werte zu den Herstellerangaben sind ganz beträchtlich und liegen im Schnitt bei 42%.
Die Umwelthilfe hat auch die Dienstwagen der Länderregierungschefs miteinander verglichen. Ergebnis so Metz.
Das Beste fährt immer noch Herr Carsten Zieling aus Bremen mit 171 Gramm. Und mehr als doppelt so viel bringt Michael Müller, der regierende Bürgermeister aus Berlin, auf die Straße mit. Und da muss man sich ja schon fast festhalten, 408 Gramm CO2 pro Kilometer.
Nur knapp dahinter die Dienstfahrzeuge der beiden Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Hessen, Armin Laschet und Volker Bouffier. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hält absolut nichts vom Dienstwagencheck der Umweltorganisation. Im Fuhrpark seines Ministeriums würden überwiegend alternative Antriebe genutzt. Er nutze im Normalbetrieb einen E-Hybrid, so der CSU-Politiker.
Wir fahren alle moderne Fahrzeuge, um auch zu dokumentieren, was die deutsche Industrie auch an Innovation aufbieten kann. Und wenn du ein deutsches neues Fahrzeug fährst mit einem E auf dem Kennzeichen, dann wirst du von solchen Initiativen und Verbänden kritisiert. Unverständnis.
Drittletzter Platz dieses Mal im Kabinett. Mal sehen, wo Scheuers Dienstwagen beim nächsten Check der Umwelthilfe landet.
Dagmar Pepping über den diesjährigen Dienstwagencheck der Deutschen Umwelthilfe. Er bringt zutage, die Politiker und Politikerinnen halten mit ihren Dienstwagen die EU-Grenzwerte selbst nicht ein, wobei sich Verkehrsminister Scheuer schlecht behandelt fühlt. Gerd Lotz-Siepen, verkehrspolitischer Sprecher des Verkehrsclubs Deutschland, guten Tag.
Guten Tag.
Wenn doch bei Herrn Scheuer ein E auf dem Kennzeichen steht, liegt die Umwelthilfe dann mit dem Anprangern falsch?
Nein, sie liegt nicht falsch, denn wir wissen, dass Dienstfahrzeuge, und der Minister hat ja eins, er wird gefahren, wenn das Plug-in-Hybride sind, die laufen nur sehr wenig tatsächlich im Elektromodus, sondern sie laufen überwiegend im Verbrennermodus. Es sind dicke, fette Autos. Klar, Minister hat ein großes Auto und die haben dann natürlich mindestens den Verbrauch, den diese Fahrzeuge auch als Verbrenner haben. Also dann sind sie nicht mehr umweltschonend. Die Plug-in-Hybride haben ja nur eine sehr begrenzte Reichweite und die großen Autos, die haben natürlich das Ziel, den Minister auch zu weiteren Terminen zu fahren und nicht nur die kurzen Strecken innerhalb von Berlin. Und dann müsste ja auch noch gewährleistet sein, dass zwischendurch diese Fahrzeuge laden können.
Und das mit der Aufgabe der Dienstwagen für Politiker wird ja auch immer wieder thematisiert. Die sind ja nun mal viel unterwegs. Das Auto ist das Arbeitszimmer. Da muss ein bestimmter Standard sein. Ist das eine gute Entschuldigung?
Das ist alles richtig. Natürlich muss das ein Arbeitszimmer sein. Aber es gibt da natürlich auch Druck auszuüben, dass man tatsächlich die effizienteste Technik bekommt. Und das passiert zurzeit nicht. Das zeigt die DUH-Untersuchung wieder völlig klar. Da wird mit Autos gefahren. Ich habe gerade in Ihrem Bericht auch gehört, 408 Gramm für den regierenden Bürgermeister von Berlin. Der hat ja nicht unbedingt die weitesten Strecken. Bei dem würde wahrscheinlich als gängiger Dienstwagen tatsächlich ein richtiges Elektroauto reichen, nicht ein Plug-in-Hybrid, das auch einen 250 oder 300 PS Dieselmotor hat.
Jetzt sind wir gerade bei den interessanten Fahrzeugarten. Da hat sich nämlich im Moment was verändert in der Dienstwagensubventionierung, genau für die Elektrofahrzeuge, die Sie eben Herrn Müller empfehlen, oder bei den Plug-in-Hybriden, die Herr Scheuer fährt. Plug-in-Hybrid, das heißt also, man hat einen Elektroantrieb und einen Verbrennungsmotor an Bord. Diese beiden Fahrzeugtypen sollen jetzt in der Besteuerung begünstigt werden in Zukunft. Das klingt so, als wäre zumindest der Plug-in-Hybrid aus Ihrer Sicht da nicht richtig.
Der Plug-in-Hybrid wird total überfördert, überhaupt keine Frage. Insgesamt ist die Dienstwagenbesteuerung oder auf Amtsdeutsch heißt es ja die Besteuerung des Geldwertenvorteils für Arbeitnehmer, die ihren Dienstwagen privat unbeschränkt nutzen dürfen, unglaublich billig. Nehmen wir mal einen Gutverdiener, jemand, der sich locker ein 60.000 Euro teures Auto leisten könnte eigentlich, es sich aber von seinem Arbeitnehmer bezahlen lässt. Dafür muss jemand, der richtig gut verdient, der einen sehr hohen, fast den Spitzensteuersatz zahlt, der muss dafür heute 240 Euro bezahlen. Also 60.000 Euro im Monat. Mhm. Also die muss, die bleiben heute übrig, die zahlt er dann tatsächlich. So ein Auto kostet, wenn man es selbst finanziert, 60.000 Euro Kaufpreis, 250, 300 PS, da kommt man schnell so um die 1.000 Euro, die man reale Vollkosten im Monat hat. Der Manager bekommt es hier für 240 und jetzt kommt noch die Verbesserung für ihn durch dieses Gesetz, was letzte Woche durchs Kabinett gegangen ist. Das ist noch nicht endgültig verabschiedet, aber schon mal durchs Bundeskabinett gegangen. Der kriegt dieses Auto zukünftig für 120 Euro. Das ist ein Konjunkturprogramm für die Autoindustrie, weiterhin große, schwere Autos zu bauen. Die kriegen dann halt zusätzlich noch einen Elektromotor und eine etwas stärkere Batterie. Das ist überhaupt nicht haltbar. Mhm. Die Förderung für Elektrofahrzeuge, für batterieelektrische Fahrzeuge, die ist auch hoch, aber die ist nachvollziehbar. Mhm. Bei Plug-in-Hybriden überhaupt nicht.
Räder und E-Bikes sind davon nicht betroffen.
Richtig. Die wurden vor ein paar Jahren mal gleichgestellt. Also, dass diese sogenannte 1%-Regelung eben auch für die gilt. Aber jetzt diese Halbierung, die beschlossen wurde, die gilt für Fahrräder und E-Bikes nicht. Also zumindest beim E-Bike, was 3.000 Euro kostet, das sind dann schon darstellbare Größen.
Und Sie sind ja eigentlich dafür, dass auch Unternehmen das unterstützen, also dass die Mitarbeiter Anreize kriegen, um aufs Rad oder aufs E-Bike umzusteigen. Warum sollten das Unternehmen tun? Also die Dienstwagensubventionen führen ja offensichtlich in eine andere Richtung. Was sollen denn die Unternehmen da reißen?
Also das Dienstwagenprivileg ist ja im Grunde genommen ist es eine Gehaltserhöhung. Eine Gehaltserhöhung, von der Staat nichts hat. Also der kann da keine Steuern einnehmen. Darüber kann man reden, ob man Freibeträge ändert oder wie auch immer. Aber gerecht wäre natürlich, richtig gerecht wäre, wenn alle Menschen gleichgestellt werden. Also auch die nicht in den Komfort kommen, einen Dienstwagen gestellt zu bekommen und den dann auch privat nutzen zu können. Also da müsste man mal rangehen. Aber warum es für Unternehmen auch aus anderem Grund wirklich Sinn macht, Fahrräder zu kaufen und den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen für die dienstliche und die private Nutzung, ist zum Beispiel, dass Untersuchungen ganz klar erwiesen haben, wenn Menschen aktiv unterwegs sind, sich bewegen, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde pro Weg und das zweimal am Tag, denen geht es gesundheitlich viel besser als den Menschen, die den ganzen Tag im Büro sitzen und auch im Sitzen im Auto zum Büro fahren und vom Büro nach Hause fahren. Also ganz klar ein Gesundheitsaspekt. Und das Argument, was ja früher oft kam, ja, Fahrrad ist zu anstrengend, ich komme da verschwitzt an, das stimmt ja alles beim Pedelec nicht mehr. Da braucht man nicht diese Anstrengung. Man hat mehr Gegenwind und dadurch mehr Kühlung und kommt ganz entspannt zu seinen Terminen an oder halt zur Arbeit an.
Also Steuervorteile für die Dienstwagen auf den Prüfstand und lieber den Umstieg auf Rad oder E-Bike fördern, auch von Unternehmensseite aus. Das fordert Gerd Lotz-Sieben, verkehrspolitischer Sprecher des Verkehrsclubs Deutschland. Herzlichen Dank. HR2, der Tag.
Ich schritt auf knirschendem Wege dahin. Die Sonne perlte nieder wie glühender Mais. Und es war die Erde, heiß, ein unendlicher Kreis mit blauem, leeren Himmel oben. Zwei Räder flogen vorüber an mir, die einzigen Insekten jener dürren Minute des Sommers, geheimnisvoll, hastig, transparent. Sie schienen mir nichts als Schwingung der Luft. Arbeiter und Mädchen fuhren in die Fabriken, die Augen hingegeben dem Sommer, die Köpfe dem Himmel. So saßen sie auf den Käferflügeln schwindelerregender Fahrräder, die, Brücken, Rosengeheg, Dorngebüsch und den Mittag kreuzend, da sausten. Ich gedachte der Abende, da die Jungen sich waschen, singen, essen, ein Glas Wein erheben, der Liebe zum Preis und des Lebens. Und vor der Tür wartet ein Fahrrad, regungslos, denn aus Bewegung nur ist seine Seele. Und angelehnt dort ist es kein transparentes Insekt, das den Sommer durcheilt, sondern ein kaltes Skelett, das einen sausenden Leib nur wiedererlangt mit der Dringlichkeit und dem Licht, das heißt mit dem Wiedererwachen eines jeden Tags.
Pablo Neruda mit seiner Ode an das Fahrrad. Kein Platz nirgends, Kampfzone Straße, der Tag in HR2 Kultur. Die EU-Kommission klagt wegen Luftverschmutzung Deutschland an, Fahrverbote drohen ab Herbst und schon steigt der Druck. Der Städtetag fordert eine Verkehrswende, wie gehört, und der Bund unterstützt Modellstädte. Von Beispielen haben wir gehört in der letzten Stunde. Professor Hermann Knoflacher, Verkehrswissenschaftler von der Uni Wien, guten Tag.
Guten Tag.
Werden wir jetzt die Revolution erleben, das Auto und der automobile Individualverkehr hat in Zukunft verloren?
Schön wäre es, aber das hätten wir schon vor Jahrzehnten erleben müssen.
Warum haben wir es noch nicht erlebt?
Seit Jahrzehnten, weil das Auto im Stammhirn sitzt, leider. Und wenn das Auto im Stammhirn sitzt, also es ist im Hypothalamus, habe ich in den 70er Jahren festgestellt, dann lenkt es unser Denken und der Wertesystem. Und wenn das Auto im Hirn ist, kommt es auch beim Mund heraus.
Aber wie kommt das Auto, wie kommt das Auto in das Stammhirn?
Durch den Faktor Körperenergieverbrauch. Der aufrechte Gang ist eine mühsame Geschichte, ist teuer. Das Auto ersetzt diese Bewegungsenergie einerseits und andererseits liefert es uns unheimlich viel Kraft für Mobilität, also physische Mobilität und gleichzeitig natürlich jede Menge Ersatz an geistiger Mobilität. Das heißt, es entsteht hier das, was das Volk ohnehin schon lange weiß. Wer es nicht im Kopf hat, muss es in den Beinen haben. Und wenn Sie 200 PS in den Beinen sozusagen über das Hirn bekommen, dann braucht man nicht mehr viel nachzudenken. Und das ist eben passiert im letzten Jahrhundert und das hat man nicht verstanden, bis heute nicht.
Das heißt eigentlich, so eine Art von Sucht ist da in uns entstanden, über eine gewisse Belohnung, über einen Lustgewinn in dem Moment, wo man dann sich schneller fühlt, als man gehen kann. Weil vernünftig ist das Autofahren ja eigentlich nicht. Wenn man rechnet, wie lange Menschen im Stau stehen, im Beispiel München, heißt es zum Beispiel, dass man eine ganze Arbeitswoche im Jahr im Stau verbringt. Die Autos kosten, stehen die meiste Zeit rum. Das ist ja alles nicht wirklich so, dass man sagen könnte, wenn man nachrechnet, lohnt es sich.
Die Vernunft ist natürlich eine sehr junge Evolutionsleistung, die keine Chance hat gegen diese unglaubliche Macht, wo das Auto bei uns im Hirn sitzt. Unser Wertesystem verändert, ja selbst die Welt sich verändert. Ich habe das mit meinem Gehzeug ja demonstriert. Das heißt, wenn wir uns den gleichen Raum zueignen, den auch Autofahrer haben und seinen Rahmen machen, der so groß ist wie ein Auto, wird jeder merken, dass das ein absolut asoziales Verhalten ist.
Also einen Holzrahmen, den man um sich herum in der Breite und Größe und Länge eines Autos baut und damit sind Sie auf Straßen unterwegs gewesen.
Genau. Da tippen die Leute eigentlich alle instinktiv richtig ans Hirn, weil da liegt nämlich der Fehler. Wenn man das mit dem Auto macht, Abgase erzeugt, Lärm macht, andere bedroht, ja sogar tötet, dann gilt das als normal, weil das Auto unser Denken und unser Wertesystem steuert. Das heißt, sämtliche Maßnahmen, die derzeit diskutiert werden, behandeln nur Symptome, aber keine Ursachen. Die Ursache liegt in der Anordnung der Autoabstellplätze. Das heißt, in der alten Reichsgaragenordnung von 1939, die vorschreibt, dass überall, wo ein Mensch irgendetwas zu tun hat oder wo er wohnt, ein Lebensraum für Autos geschaffen werden muss. Und solange das der Fall ist, nützen alle Maßnahmen, die heute so wunderbar diskutiert wurden, eigentlich nichts mehr. Das heißt, man muss den Parkplatz anders organisieren, nämlich die Autos vor dem Dorf, vor der Stadt abstellen, die Privatautos. Das heißt, es dürfen nur mehr die Leute, die behindert sind und das Auto als Bewegungsprothese, was es ja ist, verwenden, mit dem Auto bis zum Platz, wo sie wohnen oder wo sie irgendwo hin müssen, fahren, beziehungsweise Dienst- und Lieferfahrten, aber nicht mehr der private PKW. Und wer das nicht macht, das kann man dann über das Geld entsprechend steuern. Wer zu Hause parkt, muss für die vollen Kosten dieses Abstellens des Autos aufkommen.
Haben Sie das?
Dann in den Städten, bitte?
Sie haben das ja in
das
Wien.
In den Städten mehrere hundert Euro pro Monat, also es können auch 500, 600 Euro pro Monat sein. Das ist der echte Marktpreis. Das ist die Subvention, die wir heute dem Autoverkehr geben.
Haben Sie das so in Wien geschafft? Sie haben ja, Herr Knoflacher, das in Wien mit autofreien Zonen auch durchgesetzt. Haben Sie das so in Wien geschafft, also das Parken einfach unendlich teuer gemacht?
Das ist überhaupt nicht unendlich teuer geworden. Zunächst einmal habe ich in den 60er, Anfang der 60er, 70er Jahre relativ viele Autofreizonen im Zentrum machen können. Dann habe ich empfohlen, dass man die Parkgebühr einführt. Das heißt, jeder, der dort nicht wohnt, ist Kurzparker und muss permanent Kurzparkgebühren zahlen, wenn er mit dem Auto dorthin fährt. Das hat man als einer meiner Informanten erst 20 Jahre später im ersten Bezirk eingeführt. Und das hat dann, ist dann wie eine Domino-Kette auf die anderen Bezirke übertragen worden, weil die Autofahrer ausweichen und dann muss jeder Bezirk sozusagen nachziehen. Es sind gar nicht so hohe Preise, die hier verlangt werden, aber es ist sehr unbequem, permanent Kurzparker zu sein. A und B, was entscheidend ist in Wien, wir haben einen exzellenten öffentlichen Verkehr. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Autofahrer merkt, so geht es nicht mehr, schaut er sich nach einer Lösung um. Und die wird in Wien angeboten. Wir haben einen sehr attraktiven, gut funktionierenden öffentlichen Verkehr um 365 Euro im Jahr. Und das ist dann auch entsprechend berücksichtigt worden. Das heißt, der Autoanteil in Wien ist in den letzten 15 bis 20 Jahren von etwa 40% auf 27% zurückgegangen. Und der Anteil des öffentlichen Verkehrs hat zugenommen. Gleichzeitig auch der Radverkehr, den es in Wien überhaupt nicht gab. Der hat ungefähr 7%.
Das Auto hat die Kontrolle über das Stammhirn übernommen. Und um davon wegzukommen, braucht man einen gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr und autofreie Zonen, sagt Professor Hermann Knoflacher, Verkehrswissenschaftler von der Uni Wien. Ganz herzlichen Dank. Ein Trost zum Schluss. Das Stammhirn kann auch umprogrammiert werden. Zumindest in Kopenhagen ist das gelungen. Carsten Schmiester war unterwegs in der Fahrradhauptstadt.
So sieht sich Kopenhagen am allerliebsten. Freundliche bis schwerst verliebte Dänen, mal alleine, mal zu zweit, fast schon zirkusreif, ganz dicht nebeneinander, Hand in Hand auf dem Fahrrad. Das Motto ist klar. Kopenhagen, das ist tatsächlich die Stadt der Radfahrer. Also nichts wie hin, schnell ein Cykel gemietet und los. So lernen sie am besten die Stadt und die Dänen kennen, wird geworben. Und das ist kein leerer Slogan, das ist Realität. Zum Beweis ein paar Fakten. Die Dänemarks Pole Position unter den Radlernationen und die der Hauptstadt als Cykelmekka schlechthin belegen. 9 von 10 Dänen sind Fahrradfahrer. Dagegen gibt es in mehr als 40% aller Haushalte kein Auto mehr. Jedes Jahr werden 1 Million nagelneue Räder verkauft und dann auf landesweit rund 12.000 Kilometern bestens ausgebauter Fahrradwege ordentlich benutzt. Die Sache hat in Kopenhagen eine lange Tradition, sagt Fritz Bredal. Er ist beim dänischen Fahrradverband für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Während der 1970er Jahre, also während der Ölkrise, war es ja verboten, sonntags Auto zu fahren. Außerdem war es sehr teuer, den Wagen zu benutzen wegen der hohen Benzinkosten. Deshalb haben die Leute hier darauf bestanden, dass man ihnen das Fahrradfahren so leicht wie möglich macht. Und das ist tatsächlich passiert. Radeln in der Hauptstadt ist heute einfacher und beliebter denn je. Es ist sehr in Mode gekommen, mit dem Fahrrad zu fahren hier in Kopenhagen, denn es ist uncool, mit einem großen Auto irgendwo anzukommen. Das gilt nicht mehr als Zeichen dafür, dass man erfolgreich ist oder reich, sondern einfach nur faul. Die Folge: In Kopenhagen hat sich rund ums Fahrrad eine komplette Industrie gebildet, mit Designern, Stadt- und Verkehrsplanern. Es gibt Straßen nur für Fahrräder, auch Brücken natürlich und sogar eine exklusive grüne Welle. Clotilde Amber, Stadtplanerin beim Copenhagenized Design, erklärt, wie die funktioniert.
When you cycle at 20 km per hour, you will catch all the green.
Wenn du 20 Stundenkilometer schnell fährst, dann erwischst du alle grünen Ampeln. Kannst du diese grünen LEDs sehen? Wenn du die siehst, dann hast du genau die richtige Geschwindigkeit. Wenn nicht, tja, dann musst du etwas schneller fahren. Das Problem dabei: Es dreht sich inzwischen dermaßen viel ums Rad in Kopenhagen, dass sich die Räder selbst ab und zu kaum noch drehen. Jedenfalls nicht an einigen besonders stark beradelten Kreuzungen zur morgendlichen und nachmittäglichen Rushhour. Fahrradstau. Das ist der neue Schrecken in Dänemarks Hauptstadt. Laut Stadtverwaltung gibt es aber Hoffnung, denn an den Brennpunkten des Fahrradverkehrs stehen jetzt die ersten intelligenten Hinweisschilder. Natürlich nur für Zweiradfahrer, die damit an den Staus vorbei auf Nebenstraßen umgeleitet werden sollen. Fragt sich nur, ob sich die je nach Sichtweise selbstbewussten oder stocksturen Kopenhagener Radler tatsächlich umleiten lassen. Es gibt auch schon die Forderung, den Autoverkehr noch weiter einzuschränken, um Platz für noch mehr Fahrradspuren zu schaffen.
Carsten Schmiester über das Radvorbild Kopenhagen. Es geht. Das war der Tag für heute. Wir waren mit Radlerblick in der Kampfzone Straße unterwegs und haben gehört, es verschiebt sich was auf Deutschlands Straßen. Die Klage der EU-Kommission und drohende Fahrverbote machen es möglich. Bus und Bahn und das Rad können helfen. Möge die Übung gelingen, das Auto Platz in der Stadt und im Stammhirn freigeben. Mehr zum Thema, auch zahlreiche planerische Vorbildbeispiele von Radschnellweg bis Fahrradparkhaus, von Amsterdam bis New York, finden Sie zurzeit im Architekturmuseum in Frankfurt. Noch bis zum 2.9. läuft die Ausstellung Fahrrad, die Rückeroberung der Stadt. Mehr von uns unter hr2.de oder auch in der ARD Audiothek. Sie finden uns unter der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.